Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Mit André Zanto und wir blicken heute auf den Mord am slowakischen Journalisten Jan Kuciak. Der war am 25. Februar und er löst bis heute Massenproteste aus. Und auch der Ministerpräsident musste nach 10 Jahren im Amt zurücktreten. Das alles begann im Geheimen vor einiger Zeit. Das hat mir ein enger Kollege von Jan Kuciak am Telefon erzählt.
This is Drew.
Drew Sullivan ist das, US-Amerikaner und Chef einer der größten Organisationen für internationalen Investigativjournalismus, namens Organized Crime and Corruption Reporting Project. Einen Link dazu bei Interesse finden Sie auf unserer Internetseite unter Weltzeit. Auf jeden Fall arbeiten hier sehr gute Reporter. Ihre Geschichten landen weltweit auf den Titelseiten und zu ihnen gehörte auch Jan Kuciak.
Jan hat mit uns gearbeitet seit den Panama Papers.
He was a young journalist who we had identified as being particularly good and a potential great investigative reporter, so we started working with him.
Er war ein junger Journalist, bei dem wir viel Potenzial gesehen haben, um als investigativer Reporter in der Slowakei zu arbeiten. Zuletzt haben wir mit ihm über eine Geschichte recherchiert über die italienische Mafia Ndrangheta und ihre Rolle in der Slowakei. Im Speziellen über das Erschleichen von mehr als 70 Millionen Dollar durch EU-Subventionen. Daran hat er gearbeitet, bevor er starb.
Drew Sullivan und Jan Kuciak haben immer wieder miteinander auch geschrieben über verschlüsselte Dienste und haben sich gegenseitig informiert. Und so weiß Drew Sullivan auch, wie es kam, dass die süditalienische Mafia in die Slowakei kam.
They grow by sending family members, people who are part of the Ndrangheta clan.
Die schicken Familienmitglieder in andere Länder. Im Speziellen ist es auch die Vadala-Familie.
The Vadala family, they had emigrated from Italy about a decade ago.
Die vor rund 10 Jahren von Italien in die Slowakei ging. Dort kauften sie Land, eröffneten Firmen und machten Geschäfte mit anderen Italienern mit Verbindungen zur Ndrangheta.
Italian businessmen, many of whom have been connected to the Ndrangheta. So it looked like this was a branch of the Ndrangheta.
Also eine Außenstelle der Ndrangheta in der Slowakei für Betrug und Verbrechen.
Basically commit fraud and crimes.
Über all das hat Jan Kuciak in der Slowakei, besonders im Osten des Landes, recherchiert, aber veröffentlicht hatte er noch nichts.
He hadn't published anything and we typically when we work on a story, we might work on it 6 months to a year.
Normalerweise arbeiten wir 6 Monate bis ein Jahr oder länger an einer Geschichte. Und weil das eine gefährliche Recherche ist, die Ndrangheta ist eine gefährliche Bande, waren wir sehr, sehr vorsichtig. Du musst alles sehr leise tun und das hat Jan getan. Die Ndrangheta hatte keine Ahnung, dass Jan an der Geschichte gearbeitet hat. Und wir dachten auch, dass er unter dem Radar war.
Ja, eine traurige Fehleinschätzung. Ganz offensichtlich hat es jemand mitbekommen. Und wenn es die süditalienische Mafia nicht mitbekommen hat, wer hat sie informiert?
The only way they could have gotten this information is that when we filed a Freedom of Information request.
Der einzige Weg, dass die Ndrangheta davon erfahren konnte, ist über unsere Anfragen an die öffentlichen Stellen im Osten der Slowakei. Die müssen das an seine Mörder weitergegeben haben, glauben wir. Unethische, korrupte Mitglieder der slowakischen Regierung haben diese Informationen seinen Mördern gesteckt.
Members of the Slovakian government provided this information to his killers.
So die Vermutung des Arbeitskollegen von Jan Kuciak, der in die Recherche lange involviert war. Offizielle Ermittlungsergebnisse zu den Tätern gibt es noch nicht. Es gibt nur Trauer.
It is hard when you lose a reporter because it takes 10 years to become a great investigative reporter.
Es ist sehr schwer, wenn man einen investigativen Reporter verliert, denn es braucht 10 Jahre, um ein wirklich guter zu werden. Und einen Reporter zu töten, ist eine mächtige Botschaft, eine sehr mächtige Sache, denn wir verlieren nicht nur die aktuelle Geschichte, wir verlieren große Geschichten in den nächsten 20 bis 30 Jahren. Jan war erst 27, er war jung und er war keine gewöhnliche Person.
He was an unusual person. He was deeply involved in records.
Er liebte es, sich in Akten und Datenbanken zu vertiefen. Es ist schwer, solche Leute im Journalismus zu finden. Es ist ein echter Verlust.
Other people to become investigative reporters.
Vielleicht ist das alles also auch nur eine Motivationsspritze für andere, künftige Investigativreporter, hofft Drew Sullivan, der Kopf einer der größten Organisationen für internationalen Investigativjournalismus namens Organized Crime and Corruption Reporting Project. Jan Kuciak hat da mitgearbeitet und seine erwähnte Geschichte wurde nach seinem Tod, soweit sie war, publiziert und sorgte anschließend für eine Staatskrise. Der Innenminister der Slowakei musste zurücktreten, vor wenigen Tagen auch der Ministerpräsident. Es gab und es gibt weiterhin Massendemonstrationen. Das alles innerhalb der letzten 3 Wochen. Und wie das die Slowakei politisch verändert hat, das wollen wir jetzt in der Weltzeit hören von unserem dortigen Korrespondenten Peter Lange, der ein paar Monate früher ansetzt.
Bratislava im vergangenen Dezember. Baukräne und Baustellenlärm prägen die einst etwas schläfrige ehemalige Provinzhauptstadt, die sich im letzten Vierteljahrhundert zur Metropole gemausert hat. Bratislava steht für den wirtschaftlichen Aufstieg der Slowakei. Kurz vor dem Jubiläum, 25 Jahre staatlicher Eigenständigkeit, ist der Moment zur Rückschau gekommen. Und mit wem immer man in diesen nasskalten Tagen spricht, es überwiegen Stolz, Zufriedenheit und Erleichterung.
Ich glaube, Slowakei ist eine Erfolgsgeschichte,
sagt Michal Dvorecký, einer der jungen slowakischen Schriftsteller, die auch in Deutschland gelesen werden.
Vor 25 Jahren war die Slowakei so eine Außenseite Europas und so unzuverlässige, verdächtige junge Brüder Tschechiens. Das kann ganz schief gehen oder leeres Blatt Papier und man dachte, okay, mal schauen. Zum Glück ist jetzt Slowakei tatsächlich ein erfolgreiches europäisches Land. Trotz vieler Probleme aller Art ist es im Grunde, glaube ich, gut gelungen.
Slovensko sein.
Die Slowakei hat sich kulturell, wirtschaftlich, aber auch politisch emanzipiert.
Mikuláš Dzurinda, ehemaliger Ministerpräsident der Slowakei, er hat das Land in EU und NATO geführt.
Ich denke, unserem Land hat der Weg, den wir gegangen sind vor dem Beitritt, aber insbesondere nach dem Beitritt, sehr gut getan.
Ivan Korčok, Staatssekretär im Außenministerium und ehemaliger Botschafter der Slowakei in Berlin.
Rechtsstaatlichkeit, die individuellen Rechte der Menschen, Freiheit der Medien, das sind unsere Werte. Das, finde ich, ist heutzutage extrem wichtig.
Ich fühle mich wirklich frei in der Slowakei.
Matuš Kostolny, Gründer und Chefredakteur der Zeitung Denník N.
Ich denke nicht, dass es in der Slowakei ein grundsätzliches Problem mit der Meinungsfreiheit gibt.
Bratislava, 3 Monate später. Zehntausende sind auf den Straßen hier und im ganzen Land und fordern den Rücktritt der Regierung. Die Slowakei ist schlagartig in eine tiefe Krise geraten. Der Mord an dem Journalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten Martina Kuschnirova stellt alles in Frage. Die Erfolge, die Freiheiten, das Selbstverständnis. Michal Vajecka, einer der führenden Soziologen im Land.
Was die Slowakei jetzt durchlebt, ist der Höhepunkt einer Gesellschaftskrise, einer Krise des Vertrauens nicht nur in das demokratische Regime, sondern auch in die Fähigkeit, eine moderne liberale Demokratie zu sein.
Sonntag, 25. Februar. In ihrem Haus in einer Ortschaft in der Westslowakei sind Jan Kuciak und seine Verlobte tot aufgefunden worden. Die Hintergründe scheinen auf der Hand zu liegen. Tibor Gašpar, der Polizeipräsident.
Sie wurden mit Schüssen in Brust und Kopf getötet. Die Tatortuntersuchung ist noch nicht abgeschlossen. Bislang wurde keine Waffe gefunden. Wahrscheinlich hängt der Mord mit seiner journalistischen Tätigkeit zusammen.
Jan Kuciak hatte zuletzt über Verbindungen der kalabrischen Drangheta bis in höchste Regierungskreise recherchiert. Ein Mafiamord also? Seine letzte, nicht abgeschlossene Geschichte wird veröffentlicht. Es geht um italienische Geschäftsleute in der Slowakei, die in großem Stil EU-Subventionen erschlichen haben sollen, mit Hilfe von Beamten und Politikern. In der Geschichte werden Namen genannt, auch der eines Ex-Models, das als Beraterin immer an der Seite von Ministerpräsident Robert Fico auftaucht. Sie und der Sicherheitsberater des Regierungschefs werden suspendiert. In der Ostslowakei stürmt die Polizei bei einer Razzia mehrere Häuser und nimmt 10 Personen fest.
Ja, es hängt mit diesem Fall zusammen und es geht um die Leute, die im letzten Artikel von Jan Kuciak auftauchen. Wir nennen das die italienische Spur. Es geht uns darum, Beweise zu sichern und Leute zum Verhör zu bringen.
Die Festgenommenen werden bald darauf wieder freigelassen. Der Polizeipräsident bekommt vom Generalstaatsanwalt einen Maulkorb. Seither ist über den Stand der Ermittlungen nichts mehr zu erfahren. Aber es reicht die Annahme, dass die Mafia hinter dem Doppelmord steht, um das Land in eine tiefe Krise zu stürzen. Die Slowakei, ein Mafiastaat, das klingt zu plausibel nach all dem, was über Jahre hinweg über Korruption und Vetternwirtschaft bekannt geworden ist. Ja, die Slowakei habe da immer noch ein Problem, hatte es auch in den Gesprächen im Dezember geheißen, aber es erschien wie eine unerwünschte Nebenwirkung der slowakischen Erfolgsgeschichte. Mit einem Mal hat sich ein ganz anderes, düsteres Bild darüber geschoben.
Die Slowakei war in einer Phase, in der der Satz, der hier gern wiederholt wurde, wir seien die letzte liberale Demokratie in Mitteleuropa, nicht ganz falsch war. Aber gerade weil diese Vision liberaler Demokratie so hart mit der Realität konfrontiert ist, sind die Reaktionen heute so stark.
Der erste, der politisch reagiert, ist Marek Madjaric, der Kulturminister. Er gilt als integer und hat öfter vor dem fragwürdigen Netzwerk von Politik und dubiosen Geschäftsleuten gewarnt. Jetzt erklärt er seinen Rücktritt.
Nach allem, was passiert ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich weiter ruhig im Ministersessel sitze. Mich frustriert und belastet die Sache außerordentlich.
Robert Fico, der Ministerpräsident, stellt sich ins Fernsehen, verspricht Aufklärung und lobt für sachdienliche Hinweise eine Belohnung von 1 Million Euro aus. Das Geld liegt in Bündeln vor ihm. Eine seltsame, auch irgendwie halbseidene Szene. Von nun an wächst jedoch der Druck auf ihn und seine Regierung. Fico ist berüchtigt für seine Ausfälle gegen kritische Journalisten. Das fällt jetzt auf ihn zurück. Montag, 5. März, nach einer Woche, nach Gedenkmärschen und Konzerten für Jan und Martina, meldet sich Staatspräsident Andrej Kiska zu Wort. Er nimmt die Stimmung in der Bevölkerung auf und stellt sich an die Spitze der Kritik.
Das Misstrauen der Menschen dem Staat gegenüber ist heute riesig und es ist berechtigt. Es wurden Grenzen überschritten, die Dinge sind zu weit gegangen. Wir sind an einem Punkt angekommen, an dem wir die Arroganz der Macht erkennen.
Der Staatspräsident vermisst von der Regierung Konsequenzen, die verloren gegangenes Vertrauen wiederherstellen könnten. Deshalb geht er in die Offensive.
Ich sehe zwei Möglichkeiten. Entweder eine grundlegende Umbildung der Regierung oder vorgezogene Neuwahlen, was in vielen demokratischen Ländern die natürlichste Lösung wäre.
Ministerpräsident Fico versteht dies als Kampfansage und reagiert entsprechend. Der Präsident überschreite seine Kompetenzen, betreibe das Spiel der Opposition, die einen Umsturz wolle.
Wenn es zu Änderungen in der Regierung kommen sollte, werden sie das Ergebnis von Verhandlungen der Koalitionspartner sein. Bei diesem Prozess sieht die Verfassung keine Rolle für den Präsidenten vor.
Und auch was die Fragen der Medien in Bratislava angeht, bleibt Fico im Angriffsmodus.
Ich nehme die Realität wahr und bin bereit zu diskutieren. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass auch euch Journalisten überhaupt nicht mehr die Frage quält, warum diese jungen Menschen ermordet worden sind. Alle fragt ihr nach Neuwahlen und macht große Politik.
Aber selbst in seiner Dreierkoalition gärt es. Die Mosthit, die kleinste der drei Parteien, verlangt den Rücktritt von Innenminister Robert Kalinjak. Andernfalls werde sie die Regierung verlassen. Kalinjak, die Nummer 2 in Ficos Parteis Meer, hat dank Ficos Rückendeckung schon mehrere Korruptionsaffären überstanden. Die Opposition hat immer wieder vergebens seinen Rücktritt verlangt. Der Minister behauptet, die italienischen Behörden hätten in Sachen Mafia-Ermittlungen nicht kooperiert, bis ihm ein Bericht italienischer Ermittler von 2013 vorgelegt wird, in dem auf das organisierte Verbrechen in der Ostslowakei hingewiesen wird. Jetzt will es auch der Staatspräsident genau wissen.
Die Bürger haben ernste Fragen und erwarten Antworten. Wie ist es möglich, dass unsere Behörden die Warnung der italienischen Behörden über Mafia-Verbindungen in der Ostslowakei nicht beachtet haben? Warum hat die Regierung die Warnung unseres eigenen Geheimdienstes ignoriert?
Freitag, 9. März. In Bratislava und etwa 40 anderen Städten gehen zehntausende Menschen auf die Straßen. Aus den Gedenkmärschen sind politische Kundgebungen geworden. Für eine anständige Slowakei skandieren sie und verlangen eine unabhängige Untersuchung des Doppelmords an Kuciak und Kuznetsova. Außerdem den Rücktritt der Regierung und Neuwahlen. Zu den Rednern auf dem Podium gehört auch Robert Bezák, der ehemalige Erzbischof.
Vielleicht haben wir gelernt, gleichgültig zu sein, zu resignieren bei all diesen Skandalen und Taten, die geschehen sind oder nicht. Aber dass uns die Tötung eines Menschen ungerührt lässt, wäre ein Zeichen, dass wir moralisch zerrüttet sind, dass uns an nichts mehr liegt. So sind wir aber nicht. Uns kommt es darauf an.
Am Montag darauf gibt Robert Kaliňák, der Innenminister, auf.
Ich nehme die Entwicklungen in der politischen Szene und in der Gesellschaft sehr aufmerksam wahr. Daher habe ich beschlossen, vom Posten des stellvertretenden Ministerpräsidenten und des Innenministers zurückzutreten.
Ein Schritt, der zu spät kommt und der Opposition längst nicht mehr ausreicht. Igor Matovič, Chef der Olano-Partei, sieht den Regierungschef in der Verantwortung.
Robert Fico hat von allem von Anfang an gewusst. Er hat es gedeckt und keine Konsequenzen gezogen. Er hat Kaliňák nicht abberufen. Das führt uns zu dem Schluss, dass Fico zurücktreten muss.
Die Opposition bringt im Parlament einen Misstrauensantrag ein. Für Robert Fico wird es nun gefährlich, denn die Mostit ringt weiter mit sich, ob sie nun in der Regierung bleiben soll oder nicht. Wenn nur drei Abgeordnete mit der Opposition stimmen, ist Fico gestürzt. Dann ist Staatspräsident Kiska am Zug und kann einen Politiker seines Vertrauens mit der Regierungsbildung beauftragen. Béla Buga, der Vorsitzende der Mostit, kommt nach stundenlangen Beratungen seiner Parteiführung mit einer neuen Forderung vor die Presse.
Der Republikrat hat die Parteiführung beauftragt, mit den Koalitionspartnern über vorgezogene Neuwahlen zu verhandeln. Sollten diese Verhandlungen nicht erfolgreich sein, wird die Mostit die Koalition verlassen.
Die Idee dahinter, wenn sich die Koalition selbst auf Neuwahlen verständigt, bestimmt sie auch selbst den Zeitpunkt, nicht der Präsident. Und der Misstrauensantrag würde ins Leere gehen. Aber Fico ist dagegen. Es folgen Tage intensiver Verhandlungen in Bratislava, über deren Verlauf nichts zu hören ist. Allem Anschein nach geht es nicht mehr um die Frage, ob es zu vorgezogenen Neuwahlen kommt, sondern nur noch darum, unter welchen Bedingungen. Ob die Regierung sie selbst ansetzt oder nach deren Sturz der Staatspräsident. Am Mittwochabend tritt Robert Fico schließlich vor die Presse.
Es besteht die begründete Befürchtung, dass Neuwahlen in der derzeitigen emotionsgeladenen Stimmung so gut wie sicher von Chaos und Unruhen begleitet würden.
Und dann folgt eine Wendung, mit der so kaum jemand gerechnet hat.
Deshalb habe ich heute zusammen mit den Koalitionspartnern, dem Präsidenten zur Lösung der politischen Krise, meinen Rücktritt als Ministerpräsident angeboten.
Ein Angebot, das allerdings an drei Bedingungen geknüpft ist, die im Ergebnis darauf hinauslaufen, dass die Drei-Parteien-Koalition unter Führung seiner Smer weiter regieren kann. Donnerstag, 15. März. Am Mittag empfängt Staatspräsident Andrej Kiska zunächst Peter Pellegrini, einen der stellvertretenden Regierungschefs. Er soll, wenn es nach Fico geht, neuer Ministerpräsident werden. Später tritt Kiska vor die Mikrofone und erklärt, die Verfassung erlaube ihm nur eine Regierungsumbildung, denn die erforderlichen 90 Stimmen im Parlament für vorgezogene Neuwahlen, die gebe es nicht.
Ich habe daher heute Herrn Pellegrini empfangen, der mir die Unterschriften von 79 Abgeordneten vorgelegt hat, die ihn als Ministerpräsidenten unterstützen wollen. Eine andere Mehrheit zum Regieren existiert im Parlament nicht.
Robert Fico, der gewiefte Taktiker, hat das Spiel des Präsidenten und der Opposition durchkreuzt, indem er seine Koalition gerettet hat, wenn auch um den Preis seines eigenen Rücktritts. Der Präsidentenpalast nachmittags um 3. Es ist soweit. Robert Fico und Pellegrini auf der einen Seite des Saales, Andrej Kiska auf der anderen. Die Mienen sind düster und angespannt. Ein Sprecher verliest die Entlassungsurkunde und die Beauftragung von Pellegrini. Kurzer Handshake und ein paar Worte Ficos an den Präsidenten, wobei er kurz auflacht. Was er gesagt hat, ist nicht bekannt. Was er allerdings hinterher sagt, das erbost die Opposition.
Meine Aufgabe wird es sein, dem neuen Ministerpräsidenten den Rücken freizuhalten. Als Parteivorsitzender werde ich darauf zu achten haben, dass die Prioritäten der Smer-Sozialdemokratie eingehalten werden.
Robert Fico gehe nur zum Schein, sein Regime bleibe, kommentiert Richard Sulik, der Oppositionsführer von der neoliberalen SAS.
Das ist ein böser Traum, den wir jetzt erleben. Die Bürger haben klar gesagt, sie wollen Neuwahlen, um die Regierung des Meer von der Macht zu vertreiben.
Die Koalition in der Slowakei scheint fürs Erste gerettet, aber das Land kommt nicht zur Ruhe. Am Tag darauf, also am vergangenen Freitag, sind landesweit wieder Zehntausende auf die Straßen und Plätze gegangen und haben Neuwahlen gefordert. 3 Wochen ist es nun her, dass Jan Kuciak und Martina Kuznirova ermordet aufgefunden wurden. 3 Wochen, die Politik und Gesellschaft in der Slowakei verändert haben. Und die Zeit der Unruhe, der Krise und der Veränderung könnte gerade erst begonnen haben. Jedenfalls, wenn man Peter Kunder folgt. Er ist Leiter der Allianz Fair Play, die unter anderem Schulungen für Investigativjournalisten anbietet. Einer seiner Absolventen war Jan Kuciak.
Es gibt mir große Hoffnung, was hier nach dem Mord an Jan geschehen ist, was ich hier sehe und wahrnehme. Die Entschlossenheit der Journalisten, ihre investigative Arbeit fortzusetzen und zu verstärken. Wenn der Mord die Menschen und die Journalisten einschüchtern sollte, dann hat er genau das Gegenteil erreicht.
Und wie meinte eine ältere Frau auf einer der Demonstrationen, wir müssen die Revolution von 1989 endlich zu Ende bringen.
Die Slowakei nach dem Mord am Journalisten Jan Kuciak. Peter Lange fasste die politischen Umbrüche danach zusammen. Und zum Ende der Weltzeit wollen wir jetzt noch einen Blick über die Slowakei hinaus wagen, und zwar was das organisierte Verbrechen angeht in ganz Europa, mit Arndt Sinn, Rechtswissenschaftler an der Universität Osnabrück. Erstmal schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Herr Sinn, Sie sind ja Mitglied im Europäischen Arbeitskreis zu rechtlichen Initiativen gegen die organisierte Kriminalität. Wie groß ist denn das Problem bezogen auf die italienische Mafia in Europa?
Ja, wissen Sie, wir wissen relativ wenig über die organisierte Kriminalität und deshalb natürlich auch noch zu wenig über Mafia-Organisationen. Wenn wir über organisierte Kriminalität sprechen, ist ja die Mafia nur ein Teilproblem. Die organisierte Kriminalität ist ja der Oberbegriff für alle organisiert kriminellen Gruppen, die europaweit eine Menge Schäden anrichten, die häufig im Verborgenen bleiben und die auch dem Bürger gar nicht so klar sind. Er sieht natürlich Anschläge, wie hier kürzlich eben an diesem Journalisten. Er merkt aber nicht, dass die organisierte Kriminalität unsere Wirtschaft, unsere Volkswirtschaften, unsere Gesellschaft Jahr für Jahr immer mehr unterminieren, durch Geldwäsche und illegale Geschäfte aushöhlen und wir damit langfristige Schäden vor der Tür haben. Wir sprechen in Europa über ungefähr 5000 organisiert kriminelle Gruppierungen, das sagt eigentlich schon alles.
Vieles ist verborgen, sagen Sie, aber es gibt ja immer mal wieder Hinweise. Also wir hatten den Fall auch in Deutschland 2007, die Mafiamorde in Duisburg. Jetzt steht hier die Slowakei im Fokus. Wo würden Sie sagen, sind die wichtigsten Brennpunkte europäisch gesehen, in welchen Ländern?
Ja, wenn wir uns den Mordfall anschauen in Duisburg, dann ist das sicherlich nicht paradigmatisch für die organisierte Kriminalität. Denn Sie müssen sehen, Gewalt und hier massive Gewalt, die sich nach außen in Tötungsdelikten äußert, fällt auf und ruft die Strafverfolgungsbehörden mit großem Aufwand auf den Plan. Was dann passiert, ist, dass die Geschäfte gestört werden. Organisierte Kriminalität will Geld verdienen. Die will nicht in erster Linie Menschen töten, sondern sie will Geld verdienen. Anders als beim Terrorismus, wo es eben darum geht, die Gesellschaft in Angst und Schrecken zu versetzen. Und deshalb stehen diese Morde sicherlich nicht paradigmatisch für die organisierte Kriminalität. Was sind es für Brennpunkte? Natürlich haben wir Brennpunkte in vielen Ländern. Die Mafia-Organisationen als Unterfall der organisierten Kriminalität finden wir natürlich auf Sizilien und in Süditalien natürlich wieder. Wir finden Rocker-Kriminalität vor allen Dingen in Skandinavien, aber auch in anderen europäischen Ländern. Wir finden eurasische aktive OK-Gruppierungen, vor allen Dingen auch im deutschen Raum. Also wir müssen unterscheiden zwischen verschiedenen Gruppierungen. Die Mafia-Organisation in Europa, das wäre sicherlich zu weit gegriffen.
Was kann man denn tun? Was überlegen Sie, was man eben im europäischen Maßstab dagegen tun kann?
Ja, wissen Sie, es gibt zwei Strategien, um organisierte Kriminalität effektiv zu verfolgen und zu zerschlagen. Die erste Strategie ist, die Struktur zu zerschlagen, also zu wissen, wer steht hinter den dieser Gruppierungen, wie sind die Hierarchien, welche Personen sind die Drahtzieher, was wird ausgehend von diesen Drahtziehern denn alles organisiert. Also, erste Strategie, zerschlage die Organisation. Zweite Strategie, folge dem Geld. Nimm also der Organisation das Geld weg, denn dann kann sie nicht reinvestieren, kann die kriminellen Machenschaften nicht weiter ausüben. Das sind die zwei wesentlichen Strategien. Wie kann man die umsetzen, mit welchen Mitteln? Da sind also, ist die europäische Zusammenarbeit mit den Partnern gefordert, aber natürlich auch die eigene strukturelle Arbeit in den Ländern. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit bedeutet Zusammenarbeit in JITs, also in Joint Investigation Teams oder gemeinsamer Ermittlungsgruppen. Dafür gibt es rechtliche Grundlagen. Die Mitgliedstaaten der EU müssen es aber auch effektiv anwenden. Man kann sagen, immer wenn ein JIT in der Europäischen Union gebildet wurde, war dieses erfolgreich. Ob das Cybercrime ist, ob das im Bereich von kriminellen Organisationen ist, die mit Kinderpornografie handeln und, oder Darknet, immer erfolgreich gewesen. Folge dem Geld. Hier müssen die Zollbehörden und die Finanzbehörden mit eingeschaltet werden, denn die kennen sich in diesem Bereich natürlich besonders gut aus und haben eben auch die Nase dafür, illegale Machenschaften besser aufzudecken, als das vielleicht andere Strafverfolgungs- oder Kontrollbehörden haben. Das sind also die wesentlichen Strategien, die man effektiv verfolgen muss. Man muss natürlich auch die Wirtschaft mit ins Boot holen. Die Wirtschaft hat häufig durchaus Anhaltspunkte auf organisierte Kriminalität, die aber als Mitteilung nicht hinreichend weitergegeben werden, weil die selbstverständlich die Wirtschaft gar keine Verpflichtung hat, diese Informationen weiterzugeben, aber sie hat wertvolle Informationen darüber. Also auch hier dürfte ein intensiverer Zusammenarbeit und auch ein Informationsaustausch sinnvoll sein.
Und wie erfolgreich sind die angesprochenen Strategien von Ihnen bisher? Wie würden Sie das einschätzen?
Naja, zerschlage die Struktur setzt voraus, dass man sogenannte Strukturermittlungen vornimmt. Jetzt müssen wir wissen, dass Strukturermittlungen langwierig sind, ressourcenaufwendig sind und nicht immer von Erfolg gekrönt sind. Organisierte Kriminalität schottet sich ab. Das heißt, in diese Organisation hineinzukommen, ist nicht einfach. Bei der 'Ndrangheta fast ausgeschlossen, weil das alles Clanmitglieder sind. Folglich haben die natürlich auch nicht den größten Rückhalt in den einzelnen Ermittlungsorganisationen. Denn wenn sie einen Erfolg haben, dann werden sie die Ressourcen im nächsten Jahr wieder zur Verfügung gestellt bekommen, um weitere Strukturermittlungen ausführen zu können. Also hier brauchen wir natürlich auch eine größere Akzeptanz schon in Deutschland für diese aufwendigen und nicht immer erfolgreichen Strukturermittlungen. Folge, in den vergangenen Jahrzehnten kann ich sagen, dass die Strategie Zerschlag die Strukturen nicht erfolgreich war. Zweite Strategie, folge dem Geld. Auch die war nicht erfolgreich, weil unser Vermögensabschöpfungssystem in Deutschland defizitär war und auch die Akzeptanz bei den Justizbehörden nicht so groß war, jetzt bei jeder Bandenstraftat oder OK-verdächtigen Straftat effektive Vermögensabschöpfungsmaßnahmen vorzunehmen. Das hat sich geändert, die rechtliche Situation. Seit Juli 2017 gilt in Deutschland ein reformiertes Vermögensabschöpfungsrecht. Und nun wird die Zeit bringen, ob die Akzeptanz, dieses effektiv anzuwenden, da ist. Und wir werden dann in den nächsten Statistiken sehen, ob es tatsächlich erfolgreich ist. Das vermag ich nicht zu prognostizieren.
Sagt Arndt Sinn, Rechtswissenschaftler von der Universität Osnabrück mit dem Schwerpunkt organisierte Kriminalität in Europa. Vielen Dank.
Herzlichen Dank.
Ja, und soweit die Weltzeit heute zu organisiertem Verbrechen, vor allem in der Slowakei, aber auch in ganz Europa. Ich bin André Zanto und wenn Sie noch nicht dabei sind, gern den Podcast unserer Weltzeit abonnieren. Da informieren wir Sie regelmäßig über alles, was im Ausland wichtig ist.